Dann kommen wir zu Gottes Botschaft für uns heute. Also, ihr habt das mitgekriegt, selbst wenn ihr erst seit, was weiß ich, 2-3 Wochen in Deutschland seid, weil ihr Flüchtlinge seid oder so, habt ihr schon mitbekommen, um diese Jahreszeit, ja, also man kann es gar nicht übersehen, da werden überall Kerzen angezündet, Lichterketten werden angemacht. Also ich finde, das ist so einer der augenfälligsten Sachen, wenn man so durch die Gegend fährt, ne? Lichter, 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 Lichter. Und diese Lichter haben jetzt nicht nur was damit zu tun, dass der Straßenverkehr besser ausgeleuchtet wird und wir den Bordstein auch treffen und nicht stolpern oder so, ne? Sondern diese Lichter haben ja eine besondere Bedeutung. Diese Lichter sind ein Zeichen für etwas. Mehrere Sachen. Aber eine Bedeutung dieses Lichtes ist, es gibt Hoffnung. Weil Lichter zündet man in der Dunkelheit an. Je dunkler es ist, desto mehr Bedeutung liegt auf dem Licht. In dieser Jahreszeit, in dieser Advents- und Weihnachtszeit, zünden wir Lichter an, weil wir ein Zeichen setzen wollen und sagen, Leute, es gibt Hoffnung. Einer der uralten Advents- und Weihnachtstexte in der Bibel steht im Psalm, Psalm 130, Psalm, das ist so Altes Testament, das ist eigentlich ein Liederbuch, ein Gebetsbuch, ist uralt. Also die meisten Lieder und Gebete, die hier aufgeschrieben worden sind, boah, 700 Jahre vor Christus oder so, oder 900 Jahre vor Jesu Geburt, das sind uralt und trotzdem haben sie was mit dieser Zeit zu tun. Ich habe mal diesen Psalm 130 rausgesucht und lese ihn euch vor. Ein Wallfahrtslied, gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem zum Tempel, eben Umgebung von Israel. Jerusalem ist die Hauptstadt, dort ist der Tempel und dort war das Zentrum der Gottesdienste, der Gottesbegegnung. Und jetzt gingen die Menschen immer wieder, ne, aus alten Höfen raus, um in Jerusalem nochmal ausdrücklicher Gott zu begegnen und ihn zu feiern. Und auf diesem Weg, da wurden Gebete gesprochen, wurden Lieder gesungen. Und das ist eins dieser Lieder. Jetzt geht's los. Aus der Tiefe schreie ich zu dir, Herr. Herr, höre meine Stimme. Schenk meinem lauten Flehen ein offenes Ohr. Wenn du, Herr, die Sünden anrechnen willst, wer kann dann noch vor dir bestehen, o Herr? Doch, immer ein wichtiges Wort, doch. Genau wie aber ist auch ein wichtiges Wort, doch. Doch bei dir gibt es Vergebung, damit die Menschen dir in Ehrfurcht begegnen. Ich hoffe auf den Herrn. Ja, aus tiefster Seele hoffe ich auf ihn. Ich warte auf sein rettendes Wort. Von ganzem Herzen sehne ich mich nach dem Herrn, mehr als die Wächter sich nach dem Morgen sehen. Der kennt sich so mit Nachtwachen aus, Nachtdiensten und so. Mehr als die Wächter sich nach dem Morgen sehnen, ja mehr als die Wächter nach dem Morgen. Israel, hoffe auf den Herrn, denn der Herr ist voll Gnade und immer wieder ist er bereit, uns zu erlösen. Er allein wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Der letzte Vers dieses Psalms kommt in einer der Advents- und Weihnachtsgeschichten vor, als eine Erfüllung von Prophetie. Deswegen ist das ein Advents- und Weihnachtstext. Und ganz zentral geht es bei diesem Text natürlich, merkt man sofort, um das Thema Hoffnung. Ich hoffe auf den Herrn. Und so. Das ist so die Mitte dieser ganzen Aussage. Aber es wird einiges zum Thema Hoffnung gesagt. Und das möchte ich noch mal ein bisschen vertiefen, weil ich finde, das Thema Hoffnung ist es wert. Das muss man so ein bisschen begreifen. Um was geht es da eigentlich? Das Erste, was er uns hier sagt, ist, Hoffnung wird für die Not gemacht. Wir könnten den Psalm 128, also so zwei, drei Psalmen weiter vorne lesen. Das ist auch ein Wallfahrtspsalm. Da geht es um Glück, um Segen, um Freude. Ja, diese Situation gibt es, ne? Es gibt so Situationen, auch Weihnachtssituationen, da ist alles easy peasy. Ja? Also da brauchen wir auch nicht groß hoffen. Ne? Sondern wir können das Glück feiern und genießen und so weiter und so fort. Nur, es gibt auch andere Lebenssituationen, wo der Schmerz da ist und die Not. Aus der Tiefe schrei ich zu dir, Herr. Herr, erhöre meine Stimme. Schenk meinem lauten Flehen ein offenes Ohr. Hoffnung ist für die Not gemacht. Und davon gibt es reichlich. immer wieder. Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, Weihnachten von über 25 Jahren in meinem Leben, da hatte ich so eine Not, das werde ich nie vergessen. Ich war ein Jahr lang in Südamerika gewesen, da ging es mir relativ gut, dann kam ich nach Deutschland, kriegte den totalen Kulturschock. Total. Ich weiß noch, Weihnachtszeit in Gießen in der City im Kaufhaus, war glaube ich Karstadt oder so. Ich gehe da rein und mich überfällt das, ich bin schweißgebadet innerhalb von Sekunden. Ich denke, sag mal, die sind alle verrückt hier. So, Kulturschock. Die haben doch einen an einer Waffel. So, ne? Kulturschock. Dann weiß ich noch, da musste ich auf einmal Griechisch und Hebräisch lernen, so intensiv Teil meines Studiums. Nicht meine Lieblingsübung. Ja, also ich bin dermaßen schlecht in sowas. Das ist alles bei mir Fleißarbeit, aber null Begabung. So, ne? Das war richtig hartes Brot. Vorher konnte ich so Kühe züchten in Südamerika. Ne? Da haben wir so kleine Sägen gebaut und Hütten, das war eher so meins. Und jetzt zack ins wirkliche neue Leben rein. Total überfordert. Dann im Persönlichen noch Riesenschwierigkeiten gehabt. Alles brach über mich ineinander. Und ich weiß noch, wie ich in dieser Weihnachtszeit bin ich nach Hause gefahren, coming home for Christmas. Kennt ihr das? Ja, so ein paar, ne? Und ich war sowas von fertig. Ich bin hier hingefahren, das war noch, meine Eltern haben hier gewohnt, und ich hatte nur den einen Gedanken, ich breche das Studium ab. Ich habe mich in der Weihnachtszeit hier bei einer Tischlerei beworben. Ich war fix und foxy. Ich habe gedacht, das schaffe ich alles nicht, das wird alles nichts. Große Not. Solche Zeiten gibt es. Und für diese Zeiten wird Hoffnung gemacht. Hoffnung ist eins der ganz großen Themen Gottes. Es gibt diese Big Three. Die drei großen Themen Gottes sind Glaube, Hoffnung, Liebe. Was sind übrigens unsere drei großen, unsere Big Three? Geld, Gesundheit, Macht, Geschlechtsverkehr, Sex, Spaß, Bequemlichkeit, Gemütlichkeit. Von wie vielen Leuten höre ich und von mir, oh, mal ganz in Ruhe machen. Ne? Da wird das gehobene Kalb schon fast auf. So, mal ganz in Ruhe. Da kannst du Rentner sein, du kannst kein Kaninchen mehr haben und nichts zu versorgen. Und selbst die Menschen sagen morgens noch, oh, mal ganz in Ruhe einen Kaffee trinken. Dann denke ich, meine Fresse. So, da merkt man, Junge, was ist das für ein Thema? Was sind unsere Big Three? Glaube, Liebe, Hoffnung. Glaube, Hoffnung, Liebe. Hoffnung ist nicht nichts. Hoffnung ist manchmal nicht in Zeiten der Not oft alles. Da nützt uns kein Geld mehr, keine Gesundheit mehr, keine Gemütlichkeit mehr. In manchen Zeiten und Phasen ist Hoffnung alles. Ihr kennt diesen Spruch, in Deutschland sagen wir den manches Mal, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir wissen, auch wenn wir nicht mal mehr Hoffnung haben, dann kannst du den Deckel zuschrauben. So, ne, dann ist es gelaufen. Hoffnung ist manches Mal alles. Und Hoffnung wird für die Not gemacht. Aus der Not aus der Tiefe schreie ich zu dir her. Das ist die Einleitung. Und dann kommt er zum Thema Hoffnung anschließend. Was sagt er noch zu diesem Thema Not? Und er macht noch einen kleinen Hinweis, und den fand ich ganz interessant. Weil wenn man in Not ist, fragt man sich immer was? Was fragt man sich, wenn man in Not ist? Warum? Genau, warum? Warum? Warum ich? Warum überhaupt? Und er geht hier darauf ein. Das ist jetzt nicht die konkrete Antwort für seine Lebenssituation, sondern es ist aber eine grundsätzliche, allgemeine Antwort für unsere Nöte, die wir erleben können. Wenn du, Herr, die Sünden anrechnen willst, wer kann dann noch vor dir bestehen? Davon hatte er Not. Not bringt uns oft in eine Tiefe. Also wie oberflächlich würden wir leben, wenn es keine Not geben würde? Wir würden ja nur noch essen, trinken und saufen und was weiß ich, ne? So. Not bringt uns in die Tiefe. Not lehrt uns fragen, warum? Warum ist eine Tiefgangfrage? Warum ist das so? Seine Antwort, die er hier findet und gibt, ist, das hat was mit meinem Versagen, mit meinem Scheitern zu tun. Jetzt nicht in diesem ganz konkreten Fall unbedingt, sondern allgemein. Warum gibt es die Not in dieser Welt? Später wird es mal aufgegriffen in Römer Kapitel 5, ganz klassisch. Römer Kapitel 5, Vers 8. Die Sünde und damit die Not ist durch diesen einen Menschen, durch Adam und Eva in diese Welt gekommen. Und dann heißt es, klassisch formuliert, und wir haben alle mitgesündigt. Also wir können nicht sagen, also Not, diese grundsätzliche Not ist durch uns Menschen in die Welt gekommen, nicht durch Gott. Es ist eine Konsequenz unserer Tendenz, gottlos leben zu wollen und sich um seine Regeln zu scheren und die Dinge selber immer in die Hand nehmen zu wollen und nach Erkenntnis zu streben, weil wir denken, wenn wir die Erkenntnis haben, dann habe ich Macht, dann weiß ich, was gut und richtig ist, dann brauche ich Gott auch nicht mehr so. Ne? Aber wir haben auch alle mitgesündigt, nicht nur Adam und Eva. Wir sind alle mit eingestiegen. An der einen oder anderen Stelle, früher oder später. Haben wir alle mitgemacht. Das ist seine Antwort und sagt, und das hat Konsequenzen. Wenn ich mich frage, warum klemmen die Türen, die ich einbaue? Ne? Ich baue auch immer mal ab und zu eine Tür ein und ich kann euch sagen, manche Türen sind super und es gibt immer wieder, klemmt die Tür. So, dann fängst du an, Tür raus, abhobeln, macht alles Arbeit. Ne? So, warum sowas? Warum wachsen auf dem Acker Disteln und Dornen? Warum kannst du manche Leute fünfmal anrufen und du erreichst sie immer noch nicht? Warum stürzt morgen dein Computer ab? Da gibt es viele praktische Lösungen, hätte ich eher dran denken müssen, man braucht einen besseren Computer, keine Ahnung. Aber die Grundantwort, und darum geht es eben hier, sagt, all diese Not, die da schon mit anfängt, bis weitergeht mit Schmerz und Leid und Geschrei, warum wird so eine tolle Sache wie Kinder auf die Welt bringen, Leben gebären, mit Schmerz geboren? Warum? Warum ist es nicht nur eitel Freude und Sonnenschein? Warum? Warum gibt es das überhaupt? Und die Grundantwort, und er kommt in der Not darauf, ist, wenn du, Herr, die Sünden anrechnen willst, wer kann da noch von dir bestehen? Doch bei dir gibt es Vergebung. Also er weiß, eigentlich kommt es genau daher, von dieser sich von Gott abwenden, dieser Tendenz, die wir alle in uns tragen. Und er sagt, aber das ist nicht das letzte Wort. Sondern es gibt glücklicherweise dich, es gibt Vergebung und Barmherzigkeit. Und jetzt kommt er zum Thema Hoffnung. Aber Hoffnung wird erstmal aus der Not heraus und in der Not gemacht. Aus Not gemacht. So, das Zweite ist, was wir hier über Hoffnung jetzt lernen, ist, Hoffnung ist gebunden an Worten. Das ist spannend. Wenn wir dieses lebenswichtige Ding wie Hoffnung begreifen wollen, für Zeiten der Not, was uns wirklich durchtragen kann, dann müssen wir verstehen, wie Hoffnung funktioniert. Und Hoffnung wird einmal in der Not gemacht und das Zweite ist, für die Not gemacht und das Zweite ist, es bindet sich an Worte. Ich hoffe auf den Herrn. Aus tiefster Seele hoffe ich auf ihn. Ich warte auf sein Wort. Um Glauben zu verstehen, und Hoffen ist ja nichts anderes als Glaube, nämlich Glaube gegen den Schein, Glaube auf Dauer, das ist Hoffen. Ich vertraue Gott, obwohl im Moment alles katastrophal aussieht. Ich seine Güte nicht sehen kann. Und ich halte am Vertrauen fest über diese Zeit, weil ich darauf hoffe, er wird es gut machen. Er wird das Licht nachher richtig anzünden und irgendwann ist die Dunkelheit vorbei. Das glaube ich. Und dieser Glaube, diese Hoffnung klammert sich an Worte. Wir wollen uns an Taten klammern, ne? Wir wollen die Rettung sofort haben. Aber so funktioniert das nun mal nicht. Es klammert sich, wenn ich Hoffnung haben möchte, weil ich durchstehen möchte durch schwierige Zeiten. Da muss ich Hoffnung verstehen, da muss ich verstehen, ich brauche Worte. Worte, an die ich mich binden kann. Wenn wir jetzt die Weihnachtsgeschichte mal lesen würden, zum Beispiel in dem Bericht von Matthäus, dann würden wir mehr oder weniger in jedem Abschnitt Folgendes finden. Und das geschah, irgendein Detail der Weihnachtsgeschichte, weil so in Erfüllung ging, was damals durch die Propheten, nämlich oft 700 Jahre vorher, gesagt worden ist. Da wird das nochmal deutlich gemacht, Glaube und Hoffnung klammern sich immer an Worte. Wenn wir hoffen wollen, brauchen wir ein gutes Wort. Wir brauchen ein Versprechen, kein leeres Versprechen. Keine billige Vertröstung. Nein, das wird scheitern. Sondern wir brauchen ein wahrhaftiges, echtes, tragfähiges Wort. Und kleiner Rückgriff nochmal auf diese Weihnachtsgeschichte. Es gab Worte, die haben die Leute über 700 Jahre getragen, bis Jesus wirklich geboren wurde. Und die Sache ist, dass durch Jesus ja noch längst nicht alles erfüllt ist, sondern wir treten ein in diese Hoffnung, in dieses Hoffen und in dieses Glauben. Und das Thema Hoffnung geht weiter. Es geht weiter, aber wir brauchen Worte. Die tragfähigsten Worte, die ich für mein Leben gefunden habe, stehen hier drin. Die können teilweise eine unglaubliche Kraft haben. Auch so ein Gebet, das ist ja Tausende alt, dieses Gebet, das kann mich so berühren, so ansprechen, das kann mir so viel Kraft und Halt und Orientierung geben, dass ich heute, 3000 Jahre danach, noch durchkommen kann. Wenn mir selber die Worte fehlen, aus der Tiefe schreie ich zu dir, Herr, Herr, höre meine Stimme. Wenn es mir schlecht geht, das kann so meine Worte lenken und leiten. Und es kann mir selber wieder ein Wort Gottes sein, wo ich sage, ja Mensch, wenn er das damals so erlebt hat, warum nicht auch heute? Ich fand das total klasse, dass wir heute all diese alten Lieder gesungen haben. Vieles habe ich nicht verstanden. Ne? Oh Herr, setze mir die Fackeln bei. Alles klar? Ja? Hast du die Fackel gekriegt? Wahrscheinlich heißt es heute, ja, lass mir ein Licht aufgehen oder so. Ne? Also man muss da schon immer genau hingucken. So, ne? Ein bisschen anstrengend. Aber was ich total klasse finde, darauf haben Menschen schon gehofft vor ein paar hundert Jahren. Und es hat sie durchgetragen. Und ich verstehe heute nicht mehr alles von diesen Liedern. Aber eins verstehe ich. Es hat sie damals getragen. Und heute gibt es vielleicht andere Lieder für mich oder vielleicht auch genau die gleichen. Aber der Inhalt, der trägt mich heute immer noch. Das hat immer noch die gleiche Kraft, die gleiche Power, um in der Not durchzukommen. Und Hoffnung wirklich zu haben. Hoffnung klammert sich immer, bindet sich immer an Worte. Und diese Worte sind nicht nichts. Ich sage das immer, sie sind dann oft alles. Weil wenn ich auf die Umstände schaue, die ich dann habe, auf meine Gefühle, Gedanken, die äußeren Umstände, na dann gute Nacht. Dann wird die Hoffnung weggehen. Dann werde ich an den Realitäten scheitern. Das dritte und letzte, was er hier sagt, ist, diese Hoffnung bindet sich an Worte, ist aber begründet, garantiert. Ich übersetze das mal in einer Person, nämlich Jesus. Israel, hoffe auf den Herrn, denn der Herr ist voll Gnade und immer wieder bereit, uns zu erlösen. Er allein wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Und dieser letzte Satz, der wird wieder aufgegriffen bei der Geburt Jesu, und zwar in dieser Josefsgeschichte, wo der irdische Vater von Jesus, nicht der leibliche, nicht der, ne, sondern der soziale Vater Jesu, das war Josef, ein Riesenproblem hat. Er hat eine Riesennot, einen Riesenschmerz. Er dachte nämlich, seine Verlobte ist ihm untreu geworden. Fürchterlicher Schmerz. Untreue in so einer Beziehung, das ist eine Hölle. Zieht uns sofort den Boden unter den Füßen weg. Fürchterlich. Man kann es überstehen und überleben, aber erstmal tut es höllisch weh. So, ne? Und der Josef war genau mit diesem Problem konfrontiert und irgendwie wollte es aber auch gut machen und weiß nicht, wie er sich in dieser Situation verhalten soll. Und da schenkt Gott ihm einen Engel. Und der Engel redet mit ihm. Und der Engel sagt ihm genau, du und dieses Kind, was geboren wird, ja, das von einer Jungfrau und so, das ist schon im Alten Testament vorher angekündigt worden, und dem sollst du Jesus nennen, weil er, und dann zitiert er genau diesen Satz, weil er Israel erlösen wird von allen seinen Söhnen. Diese Worte tragen hier über Jahrhunderte und werden dann irgendwann in Jesus erfüllt. Jesus ist der Garant. Jesus deckt das ab. Einer meiner Söhne macht gerade so einen Kurs und Kurse so im finanziellen Bereich, Vermögensberatung und so. Und dann werden auch mal so Tipps weitergegeben und so Prinzipien. Und dann sagte er, und ein Prinzip ist, sei ein Mensch mit Handschlagqualität. Mach Geschäfte mit Handschlagqualität. Also, was helfen dir viele Verträge, ne? Letztendlich brauche ich jemanden, dem ich vertrauen kann. Handschlagqualität, komm, wir schlagen ein. Dein Wort gilt, mein Wort gilt auch. Das muss die Worte abdecken und tragen. Und die Frage ist, wenn ich in der Not bin, mit wem, bei wem schlage ich ein? Wer hat Handschlagqualität? Und die Bibel macht ganz deutlich, der Herr allein wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Und er macht klar, der Herr ist Jahwe Jesus. Weil er als der Sohn Gottes, nicht nur ein Prophet, der Sohn Gottes ohne Sünde, sonst wäre er nicht ohne Sünde. Ohne Sünde stirbt für uns, die wir alle Sünder sind. Die wir seit Adam und Eva in dieser Sünde gefangen sind und affektiert werden von ihr. Er stirbt für uns. Der Unschuldige, der einzig Unschuldige für die ganzen Schuldigen. Und deswegen gibt es Erlösung. Deswegen können wir Hoffnung haben. Deswegen gibt es Hoffnung. Deswegen können wir an diesen Worten, die Jesus gesprochen hat, die in der Bibel drin festhalten und sagen, jawohl, sie tragen. Ganz interessant bei Josef. Als Josef diese Geschichte mit dem Engel hat und der Engel zu ihm redet, auch diese neuen Worte Gottes und ihm das alles erklärt, ganz interessant, dann nimmt er Maria, vorher waren sie verlobt, wohnten noch nicht zusammen, teilten nicht Tisch und Bett, dann nimmt er Maria zu sich. Er macht aus der Verlobung, macht er die öffentliche Heirat. In aller Verbindlichkeit. Macht das fest. Schläft nicht mit ihr. Aber er wird handlungsfähig. Mitten in der Not. Obwohl die äußeren Umstände dagegen sprechen. Vielleicht sogar seine Gefühle immer noch und Gedanken immer noch dagegen gehen ein bisschen. Und ihn da ihm einen Streich spielen wollen. Aber er wird handlungsfähig. Richtige Hoffnung, die abgedeckt ist mit dieser Garantie Jesu. Weil er dafür garantiert. Macht uns handlungsfähig. Mitten in der Not. Wir können die Dinge, die wir eigentlich gar nicht tun wollen und können, wir können sie tun und wir können sie gehen. Wir können durch Krankheiten durchkommen, wir können durch Arbeitslosigkeiten, wir können durch Zweifel durchkommen, wir können durchkommen. Advent und Weihnachtszeit ist eine Hoffnungszeit, deswegen zünden wir Kerzen an. Um zu sagen, es gibt die Dunkelheit, ja, die gibt es. Und in unserer Zeit nimmt sie ja nochmal gerade zu, ne? Nachher Weihnachten werden die Tage wieder länger. Das ist sehr schön sinnbildlich. Aber in dieser Zeit der zunehmenden Dunkelheit durchaus zünden wir Lichter an, um zu sagen, wir haben allen Grund zu einer Hoffnung. Diese Hoffnung wird natürlich für die Not gemacht. Und wenn ich gerade keine Notzeit erlebe, kann ich sagen, aber vielleicht kann ich einem anderen ein Licht anzünden, also Hoffnung weitergeben, der Not hat. Sie bindet sich immer an Worte Gottes, die gut sind. Was sind Worte Gottes, die gut sind? Manchmal ist es das Wort, du darfst kämpfen. Manchmal ist es das Wort, du musst nicht mehr kämpfen. Er wird dich tragen. Das können so hilfreiche, rettende Worte sein, die aber abgedeckt sein müssen durch Jesus. Und in dem Fall sind sie es. Er ist dafür in diese Welt gekommen, geboren, hat dieses ganze Spiel mit Spiel in Anführungszeichen mitgemacht, mit all dem Leiden. Und er ist dafür gestorben. Er hat sogar den Tod besiegt, ist auferstanden und deswegen zählt sein Wort über den Tod hinaus. Wenn wir einem vertrauen können, wenn eine Handschlagsqualität hat, dann ist er das. Ich weiß noch, wie ich damals so in meiner Krise hier in Altenhüffen war und mir ging es wirklich schlecht und ich habe mich da beworben und kriegte keine Annahme, obwohl ich ein super Gesellenzeugnis damals hatte. Ne? Ich war wirklich top. Ich sage das nur, nicht, ne? Um zu sagen, Mensch, und trotzdem habe ich keine Stelle bekommen. Wenn du dein Schein mit 1 machst, bist in der, ne, voll in der Kraft und sagst, Mensch, ich möchte bei Ihnen arbeiten. Und sagst, nee, lieber nicht. Dann muss er an irgendwas liegen. Ne? Ich habe keine Stelle bekommen. Bin wieder zum Studium gefahren. Was sollte ich denn machen? Habe auch kein Wort Gottes gekriegt oder so in dem Moment. Habe ich nicht empfunden. Bin wieder zum Studium gefahren und musste sofort die nächste Griechischarbeit, Klausur schreiben. Hatte aber nichts dafür gelernt, weil ich ja dachte, ich fange wieder an zu arbeiten. Ich hatte total abgeschlossen damit, schon innerlich. Bin hingefahren, muss sofort die Klausur schreiben. In meiner Not, was habe ich gemacht? Ich habe morgens nochmal Bibel gelesen. Irgendwie so Hoffnung, irgendein Wort, an das ich mich festhalten kann. Ich gehe in die Klausur, wir müssen einen Text übersetzen und das war genau der Text, den ich vorher in der stillen Zeit gelesen habe. Ich hatte keine Ahnung, aber ich wusste nur den deutschen Text, die Worte. Ich habe es so ein bisschen erkannt, dass ich dachte, sag mal, das darf doch nicht wahr sein. Und ich habe den Text nicht wirklich übersetzt. Ich habe den nur aus Erinnerung von morgens abgeschrieben. Wisst ihr was, Gott ist so gnädig. Er weiß selbst, wenn wir oft keine Hoffnung mehr haben und auch kein Wort mehr haben und uns festhalten, dann ist er sogar oft noch bereit, uns ein Zeichen zu senden. Genau wie Josef in seiner Not. Dem schickt er nochmal gerade einen Engel, weil er genau weiß, Josef, du kriegst es nicht geschissen. Ne? Ich helfe dir. Ich schenke dir ein Zeichen. Und dieses Zeichen ist wieder verbunden mit einem Wort. Und es hat die Kraft zu tragen. Ich bin so froh. Wir werden das Leid dieser Welt nicht wegdiskutieren können und das werden wir auch nicht erledigen. Es wird immer Hunger geben, es wird immer Armut geben, es wird immer Krankheit und Tod und Schmerz auf dieser Welt geben. Aber wir dürfen ein Zeichen setzen, weil Gott selbst das gesetzt hat. Und er hat gesagt, Freunde, es gibt Hoffnung. Und diese Hoffnung geht über den Tod hinaus. Wenn wir Worte von Gott haben, das ist mir nochmal ganz wichtig zum Schluss, die können richtig Bäm sein. Jesaja 53. Da wird 700 Jahre so ungefähr vor Jesu Geburt und Tod gesagt, dass er kommen wird, er wird alle unsere Krankheit und alle unseren Schmerz tragen, damit wir geheilt sind. Jetzt könnte man denken, wow, Heilung for all, oder? Könnte man denken. Und Gott schenkt auch Zeichen der Heilung. Halleluja! Aber wir müssen das Wort Gottes, gerade wenn es prophetisch ist, wenn es auf Zukunft geht, nochmal in einer Sache verstehen. Es gilt immer voll und ganz und für jeden Menschen, der darauf seinen Glauben hängt. Ob er Jude ist oder ob er Deutscher ist oder Israelit, hätte ich sagen müssen oder so. Ne? Es spielt überhaupt keine Rolle. Jeder, der daran glaubt, dem gibt es Kraft und wird es durchtragen. Aber bei Prophetie gibt es eine Sache. Prophetie schaut in die Zukunft. Wort Gottes trägt in die Zukunft. Und oft ist es so, wir gucken in die Zukunft und denken, jetzt ist es erfüllt. Und dann sagt Gott, es geht noch ein bisschen weiter. Das Wort, viele Worte sind in der Vergangenheit, im Alten Testament in der Vergangenheit zum Beispiel formuliert. Ne? Er trug unsere Krankheit. Er trug. Dann denke ich, ja, das ist ja gelaufen. Ne? Ist ja nichts mehr für mich. Ist ja in der Vergangenheit passiert, gilt mir nicht mehr. Ist ja nicht Gegenwartsform. Er trägt deine Krankheit. Er trug. Jetzt ist aber komisch, warum wird die 700 Jahre alte Wort erst nach 700 Jahren erfüllt, wurde aber in der Vergangenheit schon formuliert. Versteht ihr mich oder bin ich so kompliziert? Versteht ihr mich? Müsst ihr mal oder nein? Okay, gut. Das hat was damit zu tun, wie Worte, prophetische Worte im Alten Testament von Gott her formuliert sind. Die sind oft in der Vergangenheit formuliert. Man sagt das Imperfekt, das ist eine grammatische Form der vollendeten, der abgeschlossenen Vergangenheit. Und man nennt aber diese Form ein prophetisches Perfekt. Da möchte Gott sagen, das Ding ist so sicher, er wird unsere Krankheit tragen, das ist so sicher, er wird unseren Schmerz nehmen, dass ich das jetzt schon, obwohl 700 Jahre vorher, in der Vergangenheit formulieren kann. Habt ihr das verstanden? Das ist so sicher wie das, wir sagen Amen in der Kirche. So, ne? Es ist so sicher, weil es so sicher ist, kann ich es in der Vergangenheit formulieren, obwohl es für die Zukunft. Das ist wichtig, weil wenn wir nach Worten Gottes suchen, dann können Worte in der Vergangenheit formuliert für mich heute im Jahr 2000 eine Bedeutung haben, obwohl es in der Vergangenheit formuliert ist. Und dann kann ich da mein Herz dranhängen. Aber oft ist es nicht so, dass ich sagen kann, so und mit Jesus, so und jetzt sind auch alle Krankheiten, jetzt gibt es keine, jetzt gibt es nur noch Heilung, wir können die Krankenhäuser, die können wir alle auflösen und so. So, ne? Es gibt Zeichen der Heilung, ganz bestimmt. Aber Krankheit und Not und all, was damit zusammenhängt, das wird erst abgeschafft, wenn Jesus wiederkommt, dann gibt es das nicht mehr. Dann wird es keine Krankenhäuser mehr geben. Wird es nicht mehr. Es wird keine Gräber mehr geben. Es wird keine Taschentücher für Trauer mehr geben. Es wird so sein, wie wir eigentlich von Gott her gedacht sind. Wir sind nie zur Krankheit geschaffen worden. Ja. Wir sind nie zum Sterben geschaffen worden. Ja. War von Anfang an nicht der Plan Gottes. Aber wir haben uns eben da reingerissen. Und es wird auch mal so sein. Aber jetzt und heute kann ich Worte aus der Vergangenheit nehmen, in der Vergangenheit formulieren, formuliert von Gott, kann sie für mich heute gültig machen und habe trotzdem noch die Spannung, manches Mal trifft es wirklich 100% jetzt schon ein und manche Teile erst in Zukunft, wenn Jesus wiederkommt und mein Leben hier auf der Erde zu Ende ist, vollkommen. Hoffnung, Hoffnung für die Welt, Advent und Weihnachten. Hoffnung wurde von Gott für die Not gemacht. Ist immer gebunden an sein Wort und absolut abgedeckt, begründet, getragen, garantiert durch Jesus. Lasst uns die Hoffnung halten und lasst uns Hoffnung weitergeben. Lasst uns immer wieder das Licht anzünden und es auch für andere anzünden. Amen. Lieber Vater, wir haben immer noch Not und wir brauchen das. Und Hoffnung ist eben bei dir nicht nichts, sondern wenn es gilt, oft alles. Von daher stärke unser Hoffen. Und stärke auch unser Hoffen für andere, dass wir ihnen Hoffnung weitergeben, aber die richtige. Damit wir durchkommen, damit wir handlungsfähig sind, damit wir getragen werden. Genauso wie Josef damals, so auch wir. Amen. Vater, und jetzt bitten wir dich, dass du uns segnest mit dieser Hoffnung. Und dass du uns so damit segnest, dass wir sie anderen weitergeben können, die es brauchen. Es ist so schön, dass du so ein Leben für uns hast. Licht in der Dunkelheit. Und das Licht nimmt zu. Und es wird schlussendlich das ganze und letzte Wort behalten. Ohne Dunkelheit. Wir ehren dich. Und danke, Jesus, dass du diesen Weg gegangen bist, eröffnet hast für uns, uns mitnimmst auf diesen Siegeszug. Vielen Dank. Amen.